ARD.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Ich bin Stefan Niemann in Hamburg.
Und ich bin Kai Küstner und melde mich ausnahmsweise aus dem ARD-Studio in London. Heute ist Freitag, der 9. Januar, und wir zeichnen diesen Podcast um 12.30 Uhr auf.
Alles halb so wild. Das sagen nicht wir, das sagte J.D. Vance im Weißen Haus, nicht wörtlich, aber sinngemäß. Bei einer Pressekonferenz suchte der US-Vizepräsident auf seine Weise die Wogen zu glätten, die sich im transatlantischen Verhältnis mächtig aufgeschaukelt haben, vor allem, weil Donald Trump in den vergangenen Tagen immer massiver darauf gedrängt hatte, das strategisch bedeutsame und rohstoffreiche Grönland den USA anzugliedern. Ein US-Kollege prägte flugs den Begriff Plunderer in Chief, also Plünderer. Zuletzt hatte Trumps enger Vertrauter und Berater Steve Miller den Eindruck erweckt, die Amerikaner könnten das zu Dänemark gehörende Territorium auch gewaltsam annektieren. Ein militärischer Angriff eines NATO-Staates auf einen anderen, das wäre das Ende des nordatlantischen Verteidigungsbündnisses, warnte prompt Dänemarks Regierungschefin Mette Frederiksen. J.D. Vance hält die Empörung der Europäer für unangemessen und überzogen.
Mein Rat an Europas Regierungschefs und alle wäre, den Präsidenten der Vereinigten Staaten ernst zu nehmen. Was hat er zu Grönland gesagt? Wenn man die verrückten Überreaktionen, die ich in den Medien und von gewissen Leuten in Europa wahrgenommen habe, beiseite lässt, was hat der Präsident gesagt? Erstens, Grönland ist wirklich wichtig, nicht nur für Amerikas Raketenabwehr, sondern auch für die Raketenabwehr der Welt. Zweitens, wir wissen, dass es feindselige Widersacher gibt, die großes Interesse an diesem Territorium zeigen. Wir fordern unsere europäischen Freunde auf, die Sicherheit Grönlands ernster zu nehmen. Denn falls sie das nicht tun, werden die USA handeln müssen. In welcher Weise, das überlasse ich dem Präsidenten.
Ja, und mit den feindlichen Widersachern, die Grönland im Visier hätten, sind fraglos Russland und China gemeint, Kai. Am augenfälligsten ist das Interesse an Grönland aber wohl in der Hauptstadt der USA. Außenminister Marco Rubio hat hinter verschlossenen Türen im Kongress erklärt, der Präsident ziehe es vor, die Insel zu kaufen. Manche Senatoren und Abgeordnete hielten das für einen Scherz, aber Rubio will demnächst mit Grönland und Dänemark verhandeln. Der dänische Außenminister wird kommende Woche in Washington erwartet.
Und auch der deutsche Außenminister Johann Wadephul will Anfang der Woche ja nach Washington reisen. Ob das aber alles wirklich die Gemüter diesseits des Atlantiks beruhigt, da habe ich so ein bisschen Zweifel. Es gibt ja auch aktuelle Berichte, dass die US-Regierung im Wortsinn erwägt, die knapp 60.000 Einwohner Grönlands zu kaufen, indem man sie mit Einmalzahlungen von bis zu 100.000 US-Dollar davon überzeugt, dass eine Abspaltung von Dänemark eigentlich eine gute Idee wäre. Ob diese Art von Softpower-Diplomatie die Dinge so viel besser macht, da habe ich ebenfalls meine Zweifel. Und auch nicht zur Beruhigung beitragen dürfte ja ein Interview von Donald Trump mit der New York Times, in dem er deutlich gemacht hat, was er von internationalem Recht hält. Wie hat er das da genau formuliert, Stefan?
Ja, die Kollegen haben ihn natürlich zur militärischen Kommandoaktion in Venezuela und der gewaltsamen Verschleppung von Nicolas Maduro befragt und wie das alles völkerrechtlich zu rechtfertigen sei. Auch Grönland war ein Thema. Und Trump hat auf die Frage, ob es Einschränkungen für seine weltweite Macht gäbe, erwidert, Zitat, mein eigener Sinn für Moral, mein eigener Verstand, das ist das Einzige, was mich stoppen kann. Zitat Ende, Kai. Er brauche kein internationales Recht, hat Trump noch ergänzt und hat zwar auf Nachhaken dann eingeräumt, dass sich auch die US-Regierung an internationales Recht halten müsse, aber gleichzeitig wieder eingeschränkt, das hänge für ihn davon ab, was die Definition von internationalem Recht sei. Das klingt für mich stark nach, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Und dürfte bei uns die Verunsicherung über den mächtigen NATO-Partner noch verstärken. Angesichts all der Aufregung konnte man ja den Eindruck gewinnen, der amerikanische Präsident sei für das westliche Verteidigungsbündnis gefährlicher als der russische. Über die Stimmungslage bei der NATO, die Funktionsfähigkeit und Zukunft des Verteidigungsbündnisses habe ich mit Stefanie Babst gesprochen. Die Politikwissenschaftlerin und Publizistin war 22 Jahre bei der NATO in Brüssel tätig, war dort lange die ranghöchste deutsche Frau im internationalen Stab und sie sieht die Sache so.
Ich bin schon seit dem
Wiederamtsantritt von Donald Trump, der dezidierten Auffassung, dass die Amerikaner eine sehr komplizierte und vor allen Dingen auch nicht konstruktive Rolle im Bündnis spielen. Sie haben den strategischen Konsens zu Russland verlassen. Sie haben nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten immer wieder die Geschäftsgrundlage der NATO gebrochen und mit Grönland, respektive ihren Forderungen gegenüber Grönland, nun dem Ganzen noch wirklich die Krone aufgesetzt. Das ist ein wirklich fundamentales Problem für die NATO.
Das ganze Gespräch mit Stefanie Babst auch über die Lage in der Ukraine, die Koalition der Willigen und einen möglichen Beitrag der Bundeswehr zur Absicherung eines freilich noch fernen Waffenstillstandes, all das gleich im Schwerpunkt. Aber vorher verschaffst du uns den Überblick über die Lage, Kai.
Und da muss man sagen, dass in diesem ja noch sehr jungen Jahr 2026 eigentlich schon so viel passiert ist, dass man damit locker einen ausführlichen Jahresrückblick bestreiten könnte. Aber es fehlen eben noch rund 355 Tage. Wir können ja mal mit den USA, mit Venezuela und der sogenannten westlichen Hemisphäre beginnen, über die wir so viel reden zuletzt. Ich habe ja diese Woche, hatte ich schon erwähnt, in Großbritannien zugebracht und kann versichern, das Thema hat jeden Tag hier die Schlagzeilen beherrscht. Besonders erwähnenswert zuletzt die Beschlagnahmung zweier Tanker durch US-Militärs. Einer davon, die Marinera, ehemals unter dem Namen Bella 1 bekannt, unter russischer Flagge fahrend und gestoppt aus der Karibik kommt, als sich das Schiff im Nordatlantik in Richtung der Durchfahrt zwischen Island und Schottland zubewegte. Ein klares Signal in Richtung Venezuela, aber eben auch in Richtung Moskau und in Richtung China. Und China bezieht ja das meiste Öl aus Venezuela, dass die USA es mit dieser Seeblockade wirklich ernst meinen. Potenziell ein nicht ganz risikoloses Unterfangen, da es zwischendurch auch hieß, Russland habe zum Schutz des Tankers ein U-Boot entsandt, aber die US-Kräfte hat niemand wirklich aufgehalten. Ob das jetzt trotz der Proteste aus Moskau wirklich langfristige Auswirkungen auf die Beziehungen Trump-Putin haben wird, um die sich Trump ja wirklich sehr bemühte in den letzten Wochen, da habe ich Zweifel. Aber noch ein Schiff haben die USA aufgebracht, diesmal nahe Venezuela, und zwar ein Schiff namens Sophia. All das ist noch ein Beleg, dass die USA ihren Worten, dass sie die westliche Hemisphäre als die ihrige betrachten, Taten folgen lassen. Was übrigens derzeit nicht ansteht, ist laut Donald Trump ein zweiter US-Angriff auf Venezuela. Als Gründe nannte er unter anderem die Freilassung von politischen Gefangenen in dem Land und die gute Zusammenarbeit der beiden Länder bei den Themen Öl und Gas. Bei der Überwachung, um nochmal auf diese Schiffe zurückzukommen, und auch beim Zugriff auf dieses unter russischer Flagge fahrende Schiff, also die Marinera, spielten die Briten übrigens eine entscheidende Rolle. Die Route des Schiffes wurde 2 Wochen lang verfolgt. Da haben die Briten mit Überwachungsflugzeugen geholfen und stellten den USA dann schließlich auch britische Stützpunkte für die Beschlagnahmung des Schiffes zur Verfügung.
Man muss sich dieser Tage ja fast schon freuen, wenn die USA und Europäer, auch wenn die Briten nicht mehr in der EU sind, wenn die mal zusammenarbeiten, denn an anderer Stelle wird klar, dass hier Interessen heftigst aufeinanderprallen gerade. Das wird ja beim Thema Grönland überdeutlich.
Ja, ich habe noch die Worte des Politikwissenschaftlers Herfried Münkler aus deinem Interview mit ihm am Dienstag im Ohr, der ja eindringlich riet, es wird jetzt wirklich Zeit, dass die Europäer aktiv werden, zum Beispiel indem sie Trump anbieten, gemeinsam auf der größten Insel der Welt Truppen zu stationieren oder um gemeinsam die Arktis und die Schiffsrouten dort zu sichern. Wenn der US-Präsident dann sagt, das mache ich lieber allein, dann haben wir wenigstens Klarheit, dann liegen die Karten offen auf dem Tisch. Und auch hier auf dieser Insel, also in Großbritannien, grübelt man, wie weit Trump denn eigentlich gehen würde, um tatsächlich Zugriff auf Grönland zu bekommen. Eine BBC-Kollegin hat hier zutreffend, wie ich fand, von einer Art Sugar Rush, also so einer Art Energieschub, wie von einem Schokoriegel ausgelöst gesprochen, nach der militärisch erfolgreichen Aktion in Caracas. Und die dann Trump eben dazu veranlassen könnte, solange das Glukoselevel noch hoch ist, mit Grönland dann gleich weiterzumachen. Und entsprechende Drohungen, das hast du ja auch schon angedeutet, wie von dem Trump-Vertrauten und Vizestabschef Stephen Miller, gibt es. Miller hatte bei CNN auf Nachfrage erklärt, Grönland müsse Teil der USA werden und niemand werde wegen der Zukunft Grönlands mit den USA militärisch kämpfen.
The United States should have Greenland as part of the United States. There's no need to even think or talk about this in the context that you're asking of a military operation. Nobody's going to fight the United States militarily over the future of Greenland.
Die reale Welt, hat Miller noch hinzugefügt, werde von Stärke, Gewalt und Macht beherrscht. Und das klingt ja dann doch stark nach seinem Chef, nach Donald Trump selbst, den du eben schon zitiert hattest, Stefan. Das heißt, für die Europäer darauf zu hoffen, dass Trump irgendwann sagt, das Thema Grönland ist mir zu heiß oder vielmehr zu kalt, da lasse ich lieber die Finger davon, das ist derzeit unvorstellbar, weil er eben auch Grönland jenseits der Rohstofffrage zu seiner Hemisphäre zählt. Jetzt glaube ich, dass wenn die Europäer klar sind in ihrer Botschaft, dass das No-Go ist und auch klarstellen, wie die dänische Premierministerin Frederiksen das ja schon getan hatte, dass die NATO damit Geschichte wäre, dass es zumindest im US-Kongress vielleicht doch auch Republikaner gibt, die Bedenken hätten, gegen Europa in den Krieg zu ziehen oder die NATO für Grönland zu opfern. Erste Anzeichen dafür gibt es. Es gibt auch von Republikanern, also von Trump-Parteifreunden, zum Teil heftige Kritik an den Annexionsplänen und an den Steve Miller-Worten, zum Beispiel von Senator Tom Tillis aus North Carolina.
I'm also here to talk about what I think is amateurish behavior with respect to the treatment of our NATO allies.
Also Tillis findet das Gerede über Grönland und konkret die Worte von Stephen Miller schlicht amateurhaft, wie er sagte. Und ebenfalls wörtlich hat er noch angefügt, I'm sick of stupid, also ich habe die Dummheiten satt. Aber von Seiten der Europäer das herauszufinden, wie viel Rückhalt sie dann doch noch in den USA haben und proaktiv Trump zu signalisieren, du profitierst davon, mit uns und mit der NATO zusammenzuarbeiten, mit Blick auf die Ukraine, aber auch mit Blick auf China zum Beispiel, das kann tatsächlich nicht schaden. Aber ich glaube, da hat Herfried Münkler recht, da reicht es eben nicht, die richtigen Worte zu finden, sondern die Botschaft auch durch Taten zu untermauern. Und die Botschaft lautet, wir haben eben verstanden, dass wir in einer Welt der Interessensphären, der Fleischfresser, um es etwas populärer auszudrücken, leben. Und wir wissen, dass es schwer ist, in einer solchen Welt als Vegetarier sozusagen zu überleben.
Ja, schöner Vergleich, Kai. Du redest ja von genau den Europäern, die sich nach der US-Militäraktion in Venezuela schwer taten, diese völkerrechtlich zu verurteilen, also auch nur zu widersprechen.
Ja, was Bundeskanzler Friedrich Merz, aber zum Beispiel auch dem britischen Premier Keir Starmer viel Kritik einbrachte. Merz sprach kurz nach der Militäraktion zunächst von einem komplexen juristischen Sachverhalt. Dann hat sein Sprecher Stefan Cornelius diese Woche die Wortwahl etwas angepasst bzw. verschärft, sich erstmals, ich würde mal sagen, verhaltenkritisch geäußert, als er sagte, die USA hätten im UN-Sicherheitsrat nicht überzeugend dargelegt, dass ihr Vorgehen völkerrechtskonform war, ohne damit ausdrücklich zu sagen, dass es eben nicht völkerrechtskonform war. Und Keir Starmer erklärte lediglich, niemand weine dem venezolanischen Machthaber Maduro eine Träne nach. Aber es ist insgesamt doch eine interessant zu beobachtende diplomatische Gymnastik, die viele Europäer da vollführen. Zum einen ist völlig klar, sie wollen Trump nicht zu sehr verärgern, weil der dringend gebraucht wird. Zum Beispiel reden wir gleich noch drüber, was die Ukraine-Verhandlungen angeht, was mögliche Sicherheitsgarantien nach einem Waffenstillstand anbelangt. Zum anderen ist der Völkerrechtsbruch aber in Venezuela dann doch zu offensichtlich. Und auch uns haben ja vereinzelt Mails erreicht, dass wir dies klarer hätten benennen sollen, zum Beispiel in der Sonderfolge vom vergangenen Wochenende. Ich will dazu nur sagen, unsere Interviewpartner waren da stets sehr klar. Sowohl Professor Günther Mayhold als auch Herfried Münkler haben ja die US-Aktion völkerrechtswidrig genannt und keiner von uns beiden hat da widersprochen, Stefan. Und ich hatte auch darauf hingewiesen, dass es das Argumentieren gegen ein Russland, das die östliche Hemisphäre für sich beanspruchen würde, nicht einfacher macht. Würde aber immer wieder dann doch den Unterschied machen. Eine völkerrechtswidrige, aber begrenzte US-Militäraktion in Venezuela ist in keiner Weise zu vergleichen mit einem jetzt fast vierjährigen, auch auf die Zivilbevölkerung zielenden, die Existenz der Ukraine leugnenden russischen Angriffskrieg.
Das sehe ich genauso, Kai, womit wir beim Thema Ukraine wären. Du hattest eben schon angedeutet, die Europäer brauchen die USA.
Ja, und zwar was mögliche Sicherheitsgarantien für die Ukraine im Falle eines Waffenstillstands, muss man immer dazu sagen, angeht. Das wurde diese Woche einmal mehr deutlich bei einem erneuten Treffen der sogenannten Koalition der Willigen in Paris. Auch die USA waren mit dem Trump-Sondergesandten Steve Witkoff und dem Trump-Schwiegersohn Jared Kushner vertreten. Die Bundesregierung hatte sich ja anders als Frankreich und Großbritannien bislang wirklich sehr zurückgehalten und stets auf den Standpunkt gestellt, die Frage von Bundeswehrsoldaten zur Absicherung eines Waffenstillstands stelle sich erst nach einem Abkommen. Jetzt ist Friedrich Merz erstmals konkreter geworden und hat die mögliche Stationierung von deutschen Soldaten in benachbarten NATO-Staaten der Ukraine in Aussicht gestellt. Was ja letztlich bedeutet, ja, die Bundeswehr könnte sich an einer Absicherung beteiligen. Aber eben auch nicht wiederum bedeutet, dass damit alle Fragen geklärt sind. Auch der Bundestag, hat Merz hinzugefügt, müsse über eine Entsendung entscheiden. Völlig ungeklärt aber die Bedingungen bislang. Der Auftrag für eine solche Mission, die Aufgaben, die Zahl auch der Soldaten. Und alles steht und fällt, wie bislang auch damit, wie konkret die USA ihre Sicherheitszusagen ausgestalten. Immer wieder ist ja von NATO Artikel 5 ähnlichen Garantien die Rede, die die USA zu geben bereit seien. Und die Stimmen aus Paris klangen auch zum Teil sehr optimistisch, was dies anbelangt. Aber so ganz klar sind die Dinge aus meiner Sicht bislang eben doch nicht. Mein Eindruck ist so ein bisschen, mit den sogenannten Garantien ist das so wie mit den US-Sanktionen. Auch jetzt redet Donald Trump wieder davon, dass ein ja schon seit Monaten bereitliegendes und unter anderem von Senator Lindsey Graham ausgearbeitetes Sanktionspaket gegen Russland verabschiedet werden könnte. Aber ob Trump da wirklich ernst macht, ist halt völlig offen.
Aber was Sicherheitsgarantien betrifft, so hatten Großbritannien und Frankreich bekräftigt, Truppen in die Ukraine selbst entsenden zu wollen. Immer für den Fall, dass es wirklich eines Tages einen Waffenstillstand gibt.
Ja, die beiden Atommächte hatten sich da sehr früh in eine Führungsrolle sozusagen hineinbuxiert, verbal zumindest. Aber auch hier stellt sich weiter die Frage, sind die angeblichen Garantien wirklich Garanten für einen dauerhaften Frieden? In Paris bei diesem Treffen ging es um die geplante multinationale Truppe zur Absicherung eines Waffenstillstands. Die solle, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung, unter europäischer Führung stehen und eine Kommandozentrale in Paris erhalten. Die USA wollen mit Geheimdienstinformationen und logistisch unterstützen. Großbritannien und Frankreich haben jetzt erklärt, sie wollten Militärstützpunkte in der Ukraine aufbauen im Fall der Fälle. Und Frankreich hat erneut bekräftigt, es könnte ja mehrere tausend Soldaten für eine Friedenssicherung in Richtung Ukraine entsenden. Aber ich kann gerade nach meinen Tagen hier auf der Insel versichern, auch hier wird die Regierung immer wieder dafür kritisiert, viel zu vage zu bleiben, was diese Pläne jetzt angeht. Und es wird auch immer wieder die Frage gestellt, wie denn rund 15 bis 20.000 multinationale Soldaten eine tausende Kilometer lange Grenze wirklich absichern sollen. Ganz abgesehen davon, dass wir weit von einem Waffenstillstand entfernt sind. Und Russland hat ja stets erklärt, die Präsenz von Soldaten aus NATO-Staaten sei inakzeptabel in der Ukraine. Die würden als legitime militärische Ziele betrachtet. Und auch jetzt wieder gab es scharfe Kritik aus Moskau an diesen Sicherheitsgarantieplänen. Also die Frage, wie könnte langfristig Russland von einem weiteren Angriff abgehalten werden, ohne dass man Gefahr läuft, direkt in einen Krieg mit Russland einzutreten, die scheint mir weiter unbeantwortet, neben den ja weiterhin offenbar immer noch strittigen Gebietsfragen.
Und damit sind wir bei der Lage in der Ukraine selbst. Der Angriffskrieg geht ja Tag für Tag weiter, Kai.
Ja, und auch der Zermürbungsterror Russlands aus der Luft setzt sich unvermindert fort. Bei einem Angriff mit Drohnen und Raketen auf die Hauptstadt Kiew gab es erneut Todesopfer. Für eine 500.000 Menschen fiel nach Behördenangaben zeitweise der Strom aus. Was ja genau das ist, worauf Russland zielt bei jetzt fallenden Temperaturen in der Ukraine. Und dann hat noch eine Meldung aufhorchen lassen. Und zwar hat Russland nach eigenen Angaben zum zweiten Mal in der Ukraine eine sogenannte Oreschnik-Mittelstreckenrakete eingesetzt. Das ist ja diese von Moskau als Wunderwaffe gepriesene ballistische Rakete, basierend auf der russischen Interkontinentalrakete RS-26. Putin hatte behauptet, die Oreschnik könne von der US-Flugabwehr nicht abgefangen werden. Da sind Zweifel angebracht, denn selbiges hatte Moskau ja auch schon von der Kinschal-Hyperschallrakete behauptet, was mittlerweile als widerlegt gilt. Und klar ist auch, was Russland mit einer solchen Meldung natürlich bezwecken will, nämlich die eigene Stärke und angebliche Unbesiegbarkeit zur Schau zu stellen, gerade in Zeiten, in denen verhandelt wird. Das erste Mal hat Russland diese Oreschnik eigenen Angaben zufolge im November 2024 auf die Großstadt Dnipro abgefeuert. Diesmal kam sie im Westen bei einem Angriff auf Lviv zum Einsatz, was man durchaus auch als Signal an die NATO verstehen kann. Moskau verkauft diesen Oreschnik-Schlag übrigens als Vergeltung wegen des angeblichen Angriffs auf Wladimir Putins Residenz, von dem ja, das hattet ihr auch in der letzten Sendung schon besprochen, mittlerweile noch nicht einmal Donald Trump mehr glaubt, dass er wirklich stattgefunden hat. Und auch bemerkenswert, dass der ukrainische Präsident Zelensky kurz vor dem Angriff auf Lviv vor einer bevorstehenden massiven Attacke gewarnt hatte, ohne dabei ins Detail zu gehen. Von der Bundesregierung kommt eine scharfe Verurteilung dieses Angriffs. Zitat, während die Ukraine, die USA und Europa sich in den vergangenen Tagen und Wochen sehr intensiv für einen Frieden einsetzen, hat Russland die Mittelstreckenrakete Oreschnik gegen die Ukraine eingesetzt, hat ein Regierungssprecher erklärt. Kurz noch zur Lage an den Frontlinien. Die hattest du ja schon ausführlich mit unserem Korrespondenten in der Ukraine, mit Florian Kellermann, letztes Mal besprochen. Über das extrem langsame Vorrücken der russischen Armee in den Gebieten Kharkiv, in Donetsk und in Saporischschja hattet ihr da bereits geredet. Nur des Überblicks halber, in und um die Stadt Pokrovsk im Donbass wird weiter tatsächlich gekämpft. Im Norden der Stadt gibt es weiter Gefechte. Ebenfalls im Donbass, etwas weiter nordöstlich, befinden sich russische Truppen in Teilen der auch strategisch nicht ganz unwichtigen Stadt Kostjantiniewka. Und was das Gebiet Kharkiv betrifft, so lassen sich weiterhin russische Behauptungen nicht bestätigen. Man habe dort die Stadt Kupiansk eingenommen. Aber insgesamt muss man sagen, begünstigen die Wetterbedingungen das Kämpfen derzeit natürlich nicht, was übrigens auch für das Operieren von Drohnen gilt, weil eben kaltes Wetter die Akkuleistung bei Drohnen tatsächlich einschränkt.
Danke, Kai, für diesen Überblick. Damit kommen wir zum angekündigten Schwerpunkt. Wir schauen auf die NATO, den Streit um Grönland und das, was tatsächlich komplex ist, komplexer als das Völkerrecht, Europas Verhältnis zu Trumps Amerika, dem eigenwilligen Bündnispartner. Ich freue mich, eine Expertin gewonnen zu haben, die die NATO auch von innen kennt. Die Politikwissenschaftlerin Stephanie Barbs war 22 Jahre lang bei der NATO in Brüssel, bekleidete hochrangige Positionen im Planungsstab und arbeitet seit 2020 als Beraterin und Publizistin. Willkommen bei Streitkräfte und Strategien, Frau Barbst.
Einen schönen guten Morgen Ihnen, Herr Niemann.
Frau Barbst, seit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine fragen sich die europäischen NATO-Staaten, ob man gut und stark genug gegen Putins Russland aufgestellt ist. Zuletzt dominierte nun wegen Trumps Appetit auf Grönland die bange Frage, ob Europa sich auch gegen den NATO-Partner USA wappnen muss. Halten Sie das und die Aufregung für übertrieben?
Nein, in keiner Weise. Ich bin schon seit dem Wiederamtsantritt von Donald Trump der dezidierten Auffassung, dass die Amerikaner eine sehr komplizierte und vor allen Dingen auch nicht konstruktive Rolle im Bündnis spielen. Sie haben den strategischen Konsens zu Russland verlassen. Sie haben nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten immer wieder die Geschäftsgrundlage der NATO gebrochen und mit Grönland, respektive ihren Forderungen gegenüber Grönland, nun dem Ganzen noch wirklich die Krone aufgesetzt. Das ist ein wirklich fundamentales Problem für die NATO.
Und es gibt, das erreicht uns hier in Hamburg, durchaus besorgte Hörerinnen und Hörer, die sich die Frage stellen, was wäre denn eigentlich der konkrete Plan der NATO für den Fall, dass ein Mitgliedstaat den anderen angreift? Dann kann ja die Beistandsklausel nicht greifen.
Der Washingtoner Vertrag, also der Gründungsvertrag der NATO, sieht überhaupt nicht vor, dass ein NATO-Mitglied ein anderes angreift. Ganz im Gegenteil, alle NATO-Mitglieder haben sich per Vertrag verpflichtet, von jedwegen Drohungen politischer, wirtschaftlicher, aber auch militärischer Art zurückzutreten, sich zu enthalten und eine friedliche und diplomatische Lösung anzustreben für welche Konfliktfälle auch immer. Und das ist unter anderem natürlich ein ganz, ganz wichtiger Teil der Geschäftsgrundlage, von der ich hier rede. Also wenn man die wesentlichen Prinzipien des Washingtoner Vertrages verletzt, dann hat man eben ein Problem mit dem grundsätzlichen Unternehmen. Und vor diesem Hintergrund glaube ich, dass die europäischen NATO-Verbündeten und auch die Kanadier versuchen, gegenwärtig noch in irgendeiner Form auf die Trump-Administration deeskalierend einzuwirken, um sie letztendlich dann von einem solchen Schritt wie der Übernahme von Grönland abzuhalten.
Das klingt ein bisschen nach Ohnmacht, weil sich diese Geschäftsgrundlage, die die Trump-Regierung nach ihrer Darstellung ja schon verlassen hat, nicht wirklich einfordern lässt, richtig?
Natürlich könnten die Europäer hinter verschlossenen Türen im Brüsseler Hauptquartier der NATO durchaus mal Tacheles mit ihrem amerikanischen Gegenüber reden. Ich habe nicht den Eindruck, dass sie das tun oder getan haben, weder jetzt zur Frage von Grönland noch zu der Frage, warum es einen ganz offenbaren Schulterschluss zwischen Präsident Trump und Präsident Putin gibt und warum Amerikaner beispielsweise defensive Cyberoperationen gegenüber russischen Angriffen seit über einem Dreivierteljahr ausgesetzt haben. Also da gibt es viele, viele kritische Fragen, die man auf den Tisch legen könnte. Das setzt aber voraus, dass man den Mut hat, das zu tun und dass man nicht der Meinung ist, die Hände sind eigentlich gebunden, weil wir irgendwo noch hoffen, dass man diesen Präsidenten Trump managen kann, einhegen kann, beschmeicheln kann und ihm in irgendeiner Form den Ring küssen kann. Und das ist so ein bisschen die Haltung, die gegenwärtig bei den Europäern ja oder mitschwingt.
Das war ja auch der Eindruck, den manche gewonnen haben nach der US-Militäraktion in Venezuela, wo die Europäer vergleichsweise leise reagiert hatten. Nachdem Trump nun seinen Appetit auf Grönland so deutlich gemacht hat, gab es ja eine Solidarisierung mit dem protestierenden Dänemark. Waren die Reaktionen aus Ihrer Sicht deutlich genug Richtung Washington?
Nein, in meinen Augen waren und sind sie das nicht. Es geht ja hier nicht, wie immer behauptet wird, um eine Verstärkung von arktischer Sicherheit. Das ist ein Thema, das die NATO seit über 10 Jahren bearbeitet und bewegt. Und natürlich kann man immer auch sich verbessern und mehr militärische Übungen oder größere militärische Präsenz im arktischen Raum projizieren. Die Trump-Administration hätte in den letzten Jahr jede Möglichkeit, jeden Tag gehabt, ihre eigene militärische Bastion auf Grönland zu vergrößern und mit den Alliierten darüber zu sprechen. Das hat sie nicht getan. Und der Grund liegt in meinen Augen darin, dass es hier nicht, wie gesagt, um arktische Sicherheit geht, sondern es geht darum, dass Präsident Trump erstens seine nationale Sicherheitsstrategie wirklich umsetzen will, operationalisieren will. Und zweitens will er sich mit großer Wahrscheinlichkeit zum 250. Jahrestag der USA im Juli ein größeres Geschenk machen. Und dieses Geschenk besteht dann in einer großen Landmasse inklusive sehr lukrativer Ressourcen, die er sich dann einfach nehmen will, um sich dann als größter Präsident in der Geschichte der USA feiern lassen zu können. Ich glaube, das ist ein ganz starkes Motiv von Präsident Trump und seinen MAGA-Anhängern. Und das muss man dann wirklich auch als ein fundamentales Problem und einen Angriff auf die NATO verstehen.
Dann bleiben wir mal konkret bei Grönland. J.D. Vance, der Vizepräsident, hat in Washington sozusagen abwiegelnd gesagt, ihr habt das alles missverstanden. Es ist doch unumstritten, dass die strategische Bedeutung Grönlands für die USA und auch für das Bündnis gewaltig sei. Da müsse mehr getan werden. Und wenn das die Europäer nicht leisteten, dann müsse die USA halt das in eigene Hände nehmen. So hat er es ja formuliert. Hat sie das überzeugt?
Nein, weil es natürlich eine ganze Reihe von anderen Stimmen aus dem Weißen Haus gibt, wie beispielsweise die des stellvertretenden Stabschefs im Weißen Haus, Stephen Miller, der ja noch vor wenigen Tagen also sehr, sehr deutlich in absoluter arroganter Hybris gesagt hat, wir sollten uns da als Europäer mal ganz stillhalten. Amerika wäre eine Supermacht. Sie würde ihre Supermachtinteressen und Ambitionen in die Tat umsetzen. Wir hätten ohnehin als Europäer keine Mittel, um Grönland ernsthaft zu verteidigen. Und das macht eigentlich eher den Punkt deutlich, den ich versucht habe, gerade zu beschreiben. Es geht eben nicht um arktische Sicherheit. Das ist in meinen Augen ein Vorwand der Amerikaner. Genauso wie sie im Fall von Venezuela ein Narrativ entwickelt haben. Sie würden sich nun aufmachen, den bösartigen Drogenkartellen in Venezuela den Geraus zu machen und dafür den Amtsinhaber, also den Staatspräsidenten, entführen. Das sind Narrative, die die amerikanische Administration ja sehr geschickt in die Welt setzt. Aber dahinter steckt wirklich eine ganz andere Weltsicht und eine Eigensicht auf sich selbst. Und die heißt, Präsident Trump ist der Meinung, dass er sich nicht mehr an die regelbasierte Ordnung oder an irgendwelche Regeln hält. Er ist der Meinung, er kann sich nehmen, was er sich gerne nehmen möchte. Darum geht es ja. Und die Amerikaner werden sicherlich jetzt ein Stück weit auf die Dänen und andere protestierende Europäer eingehen und es wird Gespräche geben. Aber das wird Präsident Trump ja nicht davon abhalten, zu versuchen, sich selbst, wie gesagt, zum 250. Jahrestag der USA ein größeres Geschenk zu machen und damit zu sagen, guck mal, ich bin hier der größte Präsident der USA ever.
Er hat ja auch angedeutet, man könnte Grönland auch kaufen. Angeblich verhandelt Außenminister Rubio schon darüber. Trump hatte sich ja lustig gemacht, die Dänen würden Grönland sozusagen mit Hundeschlitten verteidigen. Das sei alles nicht ausreichend und überhaupt nicht angemessen. Aber jetzt mal aus europäischer Perspektive, was könnten denn die europäischen NATO-Staaten anbieten, was eine Verstärkung der Sicherheit Grönlands betrifft? Könnte man Truppen dorthin verlegen, die nicht US-amerikanische Truppen sind?
Selbstverständlich könnten wir das. Und es hat ja auch in den vergangenen Jahren immer wieder Einzelne, aber auch Gruppen von Verbündeten gegeben, die sehr, sehr deutlich gemacht haben, wie ernst sie arktische Sicherheit nehmen. Aber arktische Sicherheit vornehmlich mit Blick auf die Militarisierungsambitionen Russlands in der Arktik und auf die größeren Ambitionen und auch Aktivitäten der Chinesen und anderer Akteure, die sich im arktischen Raum jetzt seit etlichen Jahren bereits tummeln. Also diese Diskussionen haben wir im Bündnis bereits seit vielen Jahren geführt und sie sind auch in konkrete Handlung umgeflossen. Aber ich glaube, die Europäer oder viele Europäer, darunter auch die Bundesregierung, so scheint mir ja mein Eindruck zu sein, haben eher den Eindruck, ihre Hände sind da ein Stück weit gebunden mit Blick auf Grönland, weil sie der Meinung sind, sie brauchen die USA erstens nachhaltig weiter im Bündnis. Und zweitens, sie brauchen die USA und ihre militärischen Fähigkeiten für eine dann irgendwie geartete Waffenstillstandsabsicherung in der Ukraine. Und der Zeitpunkt, mit dem Trump jetzt das Thema Grönland auf die Agenda gesetzt hat, der ist ja nicht zufällig. Das ist ja alles sozusagen mit Ansage, denn wir haben natürlich in den letzten Monaten, im ganzen letzten Jahr, immer wieder solche Äußerungen gehört. Die sind hier nicht wirklich ernst genommen worden. Nicht wirklich, außer von den Dänen und den Grönländern. Und wir haben in Europa ein Stück weit eben diese Ambition von Herrn Trump ausgeblendet, sich Grönland wirklich, ich sag's mal ganz salopp, unter den Nagel zu reißen. Also wir haben ein, wenn Sie so wollen, ein grundsätzliches Problem mit der Frage, können und wollen wir auch unsere eigene Sicherheit hier auf unserem Kontinent ohne die USA in irgendeiner Form organisieren? Und um diese Frage kreisen wir ja nun schon seit bestimmt 2-3 Jahren. Also wir reden ja nicht nur hier von allgemein politischen Beobachtungen, sondern von Menschen, die da auch letztendlich betroffen sind.
Aber Frau Babs, dann eine Zwischenfrage. Wenn es stimmt, dass wir für die Verteidigung der Ukraine ohne die US-Streitkräfte aufgeschmissen wären, dann ist es doch auch richtig, dass die Sicherstellung der Sicherheit von Grönland ohne die USA von den Europäern kaum zu leisten wäre. Diese riesige, gewaltige Insel, oder?
Erst einmal, gegen wen wollen Sie denn jetzt Grönland ganz konkret hier und heute verteidigen? Es gibt um Grönland natürlich maritime und auch aufklärerische Aktivitäten seitens der Russen. Aber es ist ja überhaupt nicht vergleichbar mit der Ukraine, dass jetzt um Grönland herum eine irgendwie geartete Armada steht, chinesisch oder russisch, gegen die wir uns jetzt irgendwie entwehren müssten oder den Dänen oder den Grönländern helfen müssten. Das ist ja nicht die Realität. Und das ist ein erster Punkt. Und der zweite Punkt, den ich machen möchte, ist, natürlich sollte es mittlerweile in die Köpfe der politischen Entscheidungsträger in Europa gesunken sein, dass wir in Europa für die Ukraine zuständig sind. Mit unseren Fähigkeiten, finanzieller, wirtschaftlicher, aber auch militärischer und natürlich diplomatisch-politischer Art. Es ist doch völlig naiv anzunehmen, dass ein Präsident Trump, der bereits den Schulterschluss mit Putin gemacht hat und dessen Unterhändler sich seit über einem Jahr darüber unterhalten, wie diese beiden Akteure eine Normalisierung ihrer Beziehungen, ein Reset in Gange setzen können, wie sie ihre Business- und wirtschaftlichen Interessen miteinander besser koordinieren können, dass eine solche USA, eine solche Administration wirklich ernsthaft zur Verteidigung Europas antreten wird. Präsident Trump hat über zwei Jahre immer wieder gesagt, er betrachtet Russland nicht als nationale Gefahr seiner Sicherheit oder der Sicherheit seiner USA. Ergo macht sein Argument, wir müssten jetzt Grönland quasi gegen ein Russland verteidigen, ja auch logischerweise gar keinen Sinn. So, er widerspricht sich da ja selber. Ich glaube, dieses Narrativ, was er da versucht, mit Hilfe seiner Magerleute in die Welt zu setzen und uns immer wieder auch deutlich zu machen, wir sind klein, wir sind schwach, wir sind sozusagen eigentlich gar nicht in der Lage, irgendetwas zu tun, das setzt sich leider auch in unsere Diskurse. Und ich plädiere sehr dafür, dass wir mit sehr viel mehr Selbstvertrauen und mit Durchblick versuchen, da unsere eigenen Hebel mal anzusetzen.
Tatsächlich diskutieren wir in Europa, auch hier bei Streitkräfte und Strategien, relativ häufig die wahnsinnige Abhängigkeit des Bündnisses insgesamt und einzelner Mitgliedstaaten von den USA und ihren einzigartigen Fähigkeiten. Wir betonen also immer, die NATO braucht die USA. Brauchen die USA auch die NATO?
Selbstverständlich. Die USA haben in ihrer gesamten Geschichte nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges die NATO immer auch benutzt, nicht nur als eine politische Plattform, in der sie ihre europäischen Verbündeten und die kanadischen Verbündeten versammelt haben, um dann einen eigenen Führungsanspruch zu untermauern, ob mit Blick auf Afghanistan oder mit Blick auf den Irak oder mit Blick auf die Bekämpfung des islamischen Terrorismus. Also da hat es viele, viele Beispiele gegeben, wo die Amerikaner die NATO ja genutzt haben und ich schätze auch weiter nutzen werden, um sich dann letztendlich auch, wenn sie so wollen, ein Stück weit demokratische Legitimation und natürlich konkrete militärische Unterstützung seitens der Europäer zu holen. Sie wollen nach wie vor ihre Stationierung hier auf unserem europäischen Kontinent behalten. Sie wollen ihre Truppen, wenn auch in reduzierter Form, ja weiter hier erhalten. Auch das ist natürlich ein Teil ihrer eigenen Machtprojektion. Sie haben selbstverständlich ein Interesse daran, dass wir militärisches Gerät und Technologie aus Amerika weiter kaufen. Wir sind da sozusagen dann auch ein interessanter Kunde, ergo ihre permanente Kritik daran, wenn wir uns wirklich anmachen, unsere eigenen militärischen Fähigkeiten oder technischen Errungenschaften hier weiterzuentwickeln, kriegen wir sofort die Kritik. Das solltet ihr eigentlich nicht tun. Also ja, also Europa ist durchaus jenseits von wirtschaftlichen und handelspolitischen Aspekten natürlich nach wie vor auch vielleicht nicht die Nummer 1, aber die Nummer 2, 3 oder 4 auf der Liste der Attraktivität für die Vereinigten Staaten. Und diese Hebel sollten wir in meinen Augen nutzen.
Aber wie beurteilen Sie dann die Ankündigung Trumps nach erneuter massiver Aufrüstung? Er hat ja gesagt, weil die Zeiten unruhig und gefährlich seien, wolle er das Militärbudget der USA drastisch erhöhen. Die Verteidigungsausgaben sollen 2027 bei 1,5 Billionen Dollar liegen. Damit könne man endlich das Traummilitär aufbauen, hat Trump gesagt, das die USA seit langem verdienten. Wofür dann noch Bündnisse?
Bündnisse sind aus der Sicht der Trump-Administration transaktionale Unternehmen, wo man einzelne Mitglieder herauspicken kann, mit denen man dann Deals machen kann. Selbstverständlich nicht auf der Basis gemeinsamer Werte oder gemeinsamer Interessen, sondern auf der Grundlage amerikanischer Interessen. Und wir sehen ja mit Blick auf die NATO, wie die Trump-Administration auch im vergangenen Jahr immer wieder dazu beigetragen hat, diese NATO ein Stück weit zu entzweien und eben mit den Menschen, mit den Regierungen zusammenzuarbeiten, Beispiel der Herr Orban in Ungarn oder Herr Erdogan in der Türkei, von dem man eben meint, die sind besonders dann freundlich gegenüber der Trump-Administration. Aber wenn Sie das größere, ganze strategische Füge betrachten, dann ist es natürlich klar, dass sich auch eine Trump-Administration, übrigens ein Stück weit wie die Vorgänger, darauf versuchen einzustellen, mit anderen strategischen Supermächten oder Großmächten in einen Konkurrenzkampf weiter zu überleben. Und das ist in erster Linie China und das ist in zweiter Linie natürlich ein bisschen weiter abgeschlagen aufgrund der mangelnden Ressourcen und Kapazitäten Russland. Also der Blick Washingtons geht auf China, ist völlig klar. Und wenn Sie sich das chinesische militärische Budget angucken, dann sehen Sie, dass das seit 15 Jahren permanent zwischen 7% und 12% ansteigt. Und die Chinesen eben in ihre konventionellen, aber auch in ihre nuklearen oder ihre weltraumgestützten Fähigkeiten, ihre Cyberfähigkeiten systematisch investieren mit viel, viel, viel Geld. Und die Botschaft, die Präsident Trump da jetzt gestern verkündet hat, ist sicherlich eine, die in allererster Linie an Peking gerichtet ist.
Fürchten Sie denn dann, dass Trump die Ukraine fallen lässt, um Russland rauszuhalten aus der Rivalität der beiden Supermächte USA und China?
Aus der Sicht von Donald Trump stört die Ukraine oder stört Russlands Krieg in der Ukraine natürlich gewaltig und sollte daher eben auch möglichst rasch beendet werden, zu Ungunsten der Ukraine, die dann eben, so erwartet das ja Trump, Gebiete abgeben muss oder sollte. Und was das Reset angeht mit Moskau, es ist der Versuch, gemeinsame strategische konvergierende Interessen zu entdecken und dort Deals zu machen mit Putin, wo es dann nützlich ist, wo es möglich ist, aber natürlich auch ein Stück weit die Konkurrenz zwischen Russland und Washington weiter im Blick zu haben. Auch wenn Putin immer sagt, er verehrt Herrn Trump sehr und umgedreht Herr Trump sagt, Putin ist mit seinem bester Freund, heißt es ja nicht, dass diese beiden Mächte nicht auch ein Konkurrenzverhältnis haben. Und insofern, um wieder zur Ukraine zurückzukommen, ist das, was wir in dem letzten Jahr gesehen haben, eben ein, wenn Sie so wollen, ein Auf und Ab, eine Prelude zwischen diesen beiden, Moskau und Washington. Die tanzen so ein bisschen um sich herum, um zu gucken, wie sie sich dort eben mit Blick auf die Ukraine und vor allen Dingen die Ausbeutung der strategischen Ressourcen im Osten der Ukraine, wie sie sich dort am besten positionieren können.
Welches Interesse hat Trump dann, Russland nicht gewinnen zu lassen?
Hat er ein Interesse daran, Russland nicht gewinnen zu lassen? Er hat seit über einem Jahr oder fast einem Jahr die militärische Hilfe für die Ukraine eingestellt. Er bittet uns als Europäer und die Ukrainer dann zu kaufen, was wir meinen, kaufen zu müssen. Ich kann nicht erkennen, dass Herr Trump in irgendeiner Weise wirklich ein vitales Interesse, geschweige denn ein empathisches Gefühl für die Ukraine hat, dass sie sich in einem politischen Überlebenskampf befindet. Das kann ich nicht erkennen. Aber er möchte natürlich sich irgendwo mit einem Deal in den Geschichtsbüchern wiederfinden, also einem Deal mit Moskau. Und darum ringt man. Und man ringt darum sicherlich nicht in europäischen Hauptstädten, wenn man europäische Unterhändler mit dabei hat, sondern in den Begegnungen, die die amerikanischen und russischen Unterhändlern ja jenseits der Öffentlichkeit führen. Dort findet ja das eigentliche Dealmaking statt. Der Rest, das hört sich jetzt wahrscheinlich ein bisschen zynisch an, aber ist politisches Showbiz, sowohl innenpolitisch als natürlich auch für die europäischen Öffentlichkeiten.
Apropos Showbiz, würden Sie dazu auch die Koalition der Willigen zählen, also zumindest den amerikanischen Teil, jetzt mal mit Blick auf die in Paris verkündeten Beschlüsse, mit Blick auf die Sicherheitsgarantien? Was ist davon zu halten?
Die französischen und auch britischen Kollegen arbeiten ja schon seit über einem Jahr an der Frage, wie und unter welchen Bedingungen könnten wir zusammen mit einer Gruppe anderer interessierter europäischer Staaten eine Abschreckungsoperation in der Ukraine etablieren. Da gab es viele, viele Treffen in den vergangenen Jahren, auch jenseits der Öffentlichkeit. Und dass sich die Amerikaner nunmehr in Form von Witkoff und Kushner daran beteiligt haben, vielleicht auch ein Stück widerwillig, wird ja so gedeutet, als sei das jetzt ein positives Zeichen und wir könnten uns irgendwie weiter auf unsere amerikanischen Kollegen verlassen. Es tut mir leid, wenn ich da immer wieder Wasser drauf gießen muss, aber ich frage mich wirklich, wer denn ernsthaft, wirklich ganz ernsthaft bei den Beteiligten ein Vertrauen darin hat, dass wir am Ende des Tages US-militärische Fähigkeiten in einer solchen Waffenstillstandsüberwachung sehen würden. Vorausgesetzt immer, es gäbe überhaupt irgendwann eine Zusage auf der russischen Seite, eine echte Bereitschaft, einen Waffenstillstand einzuhalten. Das sind ja alles noch, wenn Sie so wollen, theoretische Fragen. Das entspricht ja nicht der strategischen Realität in der Ukraine. Und deswegen ist es ja ein Stück weit natürlich auch erstmal nur eine politische Geste der Amerikaner, wenn sie sich dann an solchen krisendiplomatischen Treffen beteiligen und alle happy sind, wenn die beiden da auftauchen.
Weil Sie von Gesten sprechen und nochmal darauf hinweisen, dass ein Waffenstillstand ja noch in weiter Ferne ist, offensichtlich, weil Russlands Zustimmung fehlt und nicht absehbar ist, sollte denn und könnte Deutschland versprechen, was Frankreich und Großbritannien zugesagt haben, nämlich dann auch reinzugehen in die Ukraine, um einen Waffenstillstand zu irgendeinem Zeitpunkt dann auch dort abzusichern. Also reicht Ihnen, was der Bundeskanzler zugesagt hat?
Der Bundeskanzler weiß viel, viel besser als Sie und ich zusammen, dass er keine parlamentarische Mehrheit für ein Bundestagsmandat bekäme, das deutsche Soldatinnen und Soldaten in die Ukraine schickt. Also insofern ist das eine theoretische Frage oder ein theoretisches Thema. Er hat diese Mehrheit nicht und er wird diese Mehrheit mit großer Wahrscheinlichkeit auch nicht generieren können. Wir haben ja jetzt schon in Anfängen eine quasi hysterische Debatte darüber, dass man sich auch nur vorstellen möchte oder vielmehr gar nicht es vorstellen möchte von Seiten der rechten oder der linken Parteien, dass deutsche Soldaten in der Ukraine sind. Und diese Diskussion wird ja nicht geführt entlang von wirklich soliden strategischen oder militäroperativen Überlegungen. Macht das Sinn? Macht das keinen Sinn? Wo würde es Sinn machen? Mit welchen Risiken wäre das verbunden? Sondern da geht es ja letztendlich dann eigentlich immer um politische ideologisierte Befindlichkeiten, die damit zusammen geäußert werden. Und dann wird da noch das Thema oder der Begriff Frieden rüber gestülpt. Und dann ist die Debatte eben halt keine wirklich hilfreiche. Aber konkret gesagt, nein, Bundeskanzler Merz hat ja gar keine anderen Optionen, als anzubieten, wenn überhaupt deutsche Bundeswehrangehörige ein militärisches Kontingent in Rumänien oder in Polen oder in irgendeinem anderen NATO-Mitgliedstaat zu stationieren, weil es in der Ukraine gar nicht möglich ist.
Dann möchte ich am Schluss noch eine Verständnisfrage stellen, nämlich die Frage, ob es eigentlich strategisch klug ist, alle Szenarien für den Zeitpunkt nach dem Waffenstillstand so öffentlich auszurollen. Also klar zu sagen, die ukrainische Armee darf bei 800.000 Mann bleiben, obwohl Putin das viel zu groß ist. Westliche Truppen werden eventuell in der Ukraine dann oder an der Grenze stationiert, um weiter zu unterstützen. Was ist denn für Putin dann überhaupt noch ein Incentive aufzuhören?
Das ist eine sehr gute Frage, Herr Niemann. Ich kann nicht wirklich sehen, dass er einen Incentive bekommt, außer dass er eben durchaus natürlich auch innenpolitische Zwänge hat. Er hat ja kein militärisches Potenzial oder keine ökonomischen Fähigkeiten, die unendlich sind. So, also ganz im Gegenteil. Also er hat sehr, sehr viele Truppen verloren. Seine wirtschaftliche Lage ist in vielerlei Hinsicht durchaus angeschlagen und er ist immer weiter auch in eine Abhängigkeit gegangen von China, vom Iran und von Nordkorea, von denen er Truppen brauchte. Also das sind, glaube ich, Dinge, die er eher im Kopf hat, wenn es darum geht, sich zu überlegen, wann ist ein guter Zeitpunkt, um hier zu pausieren, meine Truppen eben anzuhalten. Wann wäre das aus seiner Sicht? Aber die diplomatischen, politischen Überlegungen, die wir hier im öffentlichen Raum austauschen und ja auch immer dann sofort mit Restriktionen belegen und sagen, wir wollen das nicht, wir können das nicht, wir sind klein, ich mache nochmal den Punkt, den ich vorher gemacht habe. Das sind natürlich alles Dinge, die wunderbar in sein Kalkül passen, uns mit seinem eigenen Narrativ und seinen Desinformationskampagnen dann auch zu helfen, uns noch ein Stückchen kleiner und hilfloser und ohnmächtiger zu fühlen, als wir es ohnehin vielleicht schon tun.
Und vielleicht wird im Kreml auch einfach abgewartet, ob im Weißen Haus einfach noch was Verrücktes passiert, was vielleicht Russlands Interessen helfen könnte. Eine abschließende Frage an die NATO-Insiderin. Die USA haben ja gerade angekündigt, sich aus 66 internationalen Organisationen, Behörden und Kommissionen zurückzuziehen. Und Außenminister Rubio hatte das auch damit begründet, dass die Interessen dieser Organisationen den Interessen der USA zuwiderliefen. Glauben Sie, dass allen Beteuerungen aus Washington zum Trotz bald doch auch die NATO auf diese Liste rutschen könnte und sich Trumps Amerika doch noch abwendet vom Bündnis?
Nein, das glaube ich nicht. Zum einen gibt es eben halt ein innenpolitisches Hindernis, was für Herrn Trump nicht einfach aus dem Weg zu schaffen ist. Das ist der Senat und die Äußerung oder vielmehr Entscheidung des amerikanischen Kongresses, einem möglichen Austritt Amerikas aus der NATO ja noch unter der Biden-Regierung gemacht, hier einen Riegel vorzusetzen. Also einen solchen Beschluss könnte Präsident Trump auf der Grundlage der gegenwärtigen Mehrheitsverhältnisse nicht irgendwie wieder aufheben. Da gäbe es ganz sicherlich erheblichen Widerstand, auch im republikanischen Lager. Und insofern glaube ich nicht, dass er das überhaupt versuchen wird. Und das Zweite betrifft eben die Dinge, die ich schon sagte. Man kann aus amerikanischer Sicht die NATO besser nutzen, indem man eben einzelne NATO-Mitglieder unter Druck setzt, indem man Divide et Impera spielt, indem man immer wieder deutlich macht, dass man zwar bleiben will und hier sich auch als treuer Verbündeter darstellt, aber de facto macht man eben eine komplett konträre Politik. Und diese Politik ist in der nationalen Sicherheitsstrategie der Amerikaner ja 1:1 beschrieben. Wir müssen das ja nur lesen, was da steht, was Amerika auch über Europa denkt, wie sie uns sehen und was sie auch in Europa weiter politisch unternehmen werden.
Wir werden das weiter beobachten. Frau Babst, ich danke Ihnen für Ihre Zeit und für Ihre Einblicke.
Aber doch sehr herzlich gerne, Herr Niemann. Ihnen einen schönen Tag.
Wie kann Europa sich in dieser neuen Weltordnung behaupten? Mit dieser Frage beschäftigt sich auch eine neue Doku-Serie Trump and Us, wie er unsere Welt verändert. Wie Europa mit Trump umgehen soll, beschäftigt auch Österreichs ehemaligen Kanzler Sebastian Kurz.
Donald Trump ist einfach ein absolut atypischer Politiker, ja, und darum wirkt er so anders. Aber das ist mit ein Grund, warum er auch gewählt wurde, weil, glaube ich, viele Menschen Sehnsucht danach haben, eben nicht immer wieder die typischen Politiker zu bekommen, die in jedem Satz, den sie sagen, so vorsichtig sind, dass man am Ende gar nicht mehr versteht, was sie überhaupt sagen wollen. Und er ist da einfach das genaue Gegenteil. Ja. Drum, glaube ich, erleben wir ihn oft so ungefiltert, so direkt, so brutal, ja, so undiplomatisch.
Den Link zu dieser Doku packen wir in die Shownotes. Und dort findet ihr auch die neue Podcast-Folge aus dem ARD-Studio in Brüssel, die wir euch sehr empfehlen möchten.
Hi, ich bin Katrin Schmidt und begrüße euch jede Woche im Europa-Podcast der ARD.eu. Da schauen wir jeden Freitag mit der europäischen Brille natürlich und vielen Insights aus Brüssel auf das Top-Thema der Woche. Deshalb geht's diesmal auch bei uns um Grönland. Vieles dazu wurde ja schon im Großen analysiert. Aber was bespricht jetzt die EU und vor allem die NATO ganz konkret für einen Fall, in dem die USA die eigene Fahne gegen den Willen der Grönländer, gegen Dänemark und auch gegen den Willen der EU auf der Arktisinsel aufstellen könnten? Fest steht, die EU und die NATO, sie haben Optionen. Hört gern rein. .eu gibt's überall dort, wo es Podcasts gibt. Allen voran natürlich in der ARD Audiothek.
Und das war's für heute mit unserer Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Die nächste Folge gibt es am kommenden Dienstag. Bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, Lob und Kritik. Alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de. Und damit verabschieden sich Kai Küstner
und Stefan Niemann.